Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Das Thema Begeisterung habe ich in einigen vorangegangenen Episoden bereits thematisiert. Im heutigen Podcast-Gespräch interessiert mich, wie der eigene Enthusiasmus des Unternehmers auf dessen oder auf deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirkt. Ich freue mich dazu, Stefan Holtgreife, den geschäftsführenden Gesellschafter von Solalux, interviewen zu können. Es zeigt sich einmal mehr, dass die eigene Begeisterung auf die anderen, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Multiplikatoren, abstrahlt. Im Gespräch erzählt Stefan, wie dies gelingen kann. Ach ja, der Podcast ist die Nummer 200, also feiern wir mit dieser Folge. An dieser Stelle danke ich deshalb Ihnen, den vielen Hörern und Hörerinnen, die in den letzten Jahren dazugekommen sind oder auch neu. Ich danke den vielen Interviewgästen und freue mich, dass Sie die Treue halten. Ich fühle mich bestätigt, dass auch ein Nischenpodcast wie dieser sein eigenes Stammpublikum hat und dass es sich lohnt, immer mal wieder in den aufwendigen Prozess der Produktion einer Episode einzusteigen. Ja, einsteigen. Steigen wir doch in das Gespräch mit Stefan jetzt gleich ein. Stefan, ich bin schon wieder hier.
Hallo Burkhard, herzlich willkommen.
Ja, danke. Das ist natürlich jetzt so ein Scherz mit Ansage. Das ist der Hinweis, ich war schon zweimal hier zum Gespräch, und zwar 2016 und 2018. Und spannend ist für die Hörerinnen und Hörer vielleicht dann auch, die schon länger dabei sind, über Veränderungen dann etwas von dir zu hören heute. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, ich komm einfach auch sehr gerne hierher. Also von daher danke, dass es klappt. Stefan, wo sind wir hier? Wäre ein Stichwort für diejenigen wenigen, die euch vielleicht noch nicht kennen. Und was macht Solalux überhaupt?
Okay.
Name ist Programm.
Ja, Sonne, Licht, genau. Mhm. Also wo sind wir hier? Wir befinden uns jetzt in einem Raum mit Blick auf unseren schönen Outdoor-Bereich, der parkähnlich ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber schon sehr schön und ansprechend gemacht ist, natürlich auch mit Produkten von uns. In diesem Bereich finden dann alle möglichen Events statt, wo wir Kunden oder Interessenten dann begrillen. Das machen wir nicht selbst, sondern das machen natürlich Profis. Und so hatten wir letzten Samstag zum Beispiel, hatten wir dann circa 200 Leute hier aus einem relativ großen Umkreis von Vechta, Ahaus bis hin Richtung Gütersloh und natürlich Osnabrück auch. Genau, mit einem Superkoch, mehreren Superköchen, unter anderem 2-Sterne-Koch aus Münster, toller Liveband, also es war ein super Event, Wetter passte.
Ja.
Genau, und all das findet eben statt bei uns hier auf dem Solalux Campus in Melle, direkt an der Autobahn gelegen. Campus deswegen, weil wir, als wir damals hier gebaut haben, 2016,
auf der Wiese.
Auf der Wiese, genau.
Muss man deutlich sagen.
Vorher Acker, jetzt, ja. Jetzt Industriebetrieb. Genau, weil wir damals alle, wir hatten drei Standorte vorher und die haben wir dann hier zusammenlegen können. Das war natürlich sehr gut für uns aufgrund der intralogistischen Themen, die man sonst hatte. Haben gleichzeitig auch unsere Wertschöpfungstiefe erweitert, damit wir unabhängiger und qualitativ hochwertiger produzieren können. Mhm. Genau, und ein Anliegen war eben bei dieser Konzeption des Gebäudes, dass es natürlich ist es ein Industriebetrieb und natürlich sind wir auch dazu verpflichtet, funktional und wirtschaftlich zu bauen, klar. Aber wir haben uns eben vorgenommen, nachhaltig zu bauen. Das ist ein bisschen inflationärer Begriff, aber das haben wir hier tatsächlich umgesetzt. Ich glaube nach wie vor, also mindestens in Deutschland, ich glaube weit über die Grenzen Deutschlands auch hinaus, glaube ich, ein Vorzeigebetrieb, wenn es darum geht, wie man ökologisch sinnvoll baut und vorhandene Technologien in der Haustechnik miteinander kombiniert.
Ja.
Haben wir sehr, sehr viel gemacht.
Ihr seid fast energieautark.
Ja, das ist mit der Autarkie ist das ja immer so ein
Ding. Ist auch eine Rechenfrage dann wahrscheinlich.
Eine Rechenfrage. Also ich kann es jetzt so rechnen, dass ich sagen würde, ja stimmt, sind wir. Wir haben ja unter anderem auch ein großes Photovoltaikfeld hier. Ja. Aber im Winter ist das ja eher dann mau.
Ja, in der Tat.
Und im Sommer viel zu viel. Genau, aber wir haben auch Geothermie, verschiedene andere Technologien.
Ja.
Also wirklich ein Misch der Technologien, ziemlich komplexe TGA, die wir hier haben. Aber das ermöglicht uns eben schon eine gewisse Unabhängigkeit von dem, was da draußen passiert, sag ich mal. Aber natürlich sind wir nicht alleine auf dem Planeten, muss man auch sagen. Mhm. Aber es war uns ein Anliegen. Ja. Und natürlich auch die Ästhetik.
Ja, absolut. Ihr seid, ich verrate mal ein bisschen mehr, was ihr denn eigentlich tut. Ja. Ihr hattet mal eine geniale Kampagne, die hieß Wir lieben Falten. Mhm. Und da waren, wenn ich mich recht entsinne, nur Leute, die auch wirklich bei euch arbeiten. Also du eingeschlossen, dein Vater eingeschlossen. Ja. Wir lieben Falten. Also sag mal ein bisschen mehr zu den Produkten einfach auch.
Ja. Genau, wir bauen Fassadenelemente, die sich bewegen lassen, aus Aluminium und aus Holz. Und das können entweder Falltüren sein, Fallschiebetüren sein, Schiebedrehtüren sein, kann auch nur Schiebe sein.
Ja.
Und das für alle möglichen Anwendungszwecke, also von sozialen Wohnungsbau, wo es vielleicht um eine energetische Sanierung oder zum Beispiel innerstädtisch Schallschutz ein großes Thema, bis hin eben zum hochwertigsten Einfamilien-Villenbau für Prominente, also wirklich das ganze, das ganze Spektrum, wenn man so will. Und übergeordnet steht eigentlich etwas, was die beiden Gründer, also mein Vater und sein Partner damals, sich überlegt hatten vor über 40 Jahren, nämlich die Entwicklung und Herstellung von Elementen zur passiven Nutzung solarer Energie. Mhm. Was ich ziemlich beachtlich finde, dass man das vor über 40 Jahren sich schon
in der Tat
ersonnen hat. Ja. Und diesen Eintrag im Handelsregister, den haben wir vor 7, 8 Jahren, ist mir der erst irgendwie wieder bewusst geworden. Mhm. Den haben wir dann auch gemeinsam entstaubt. Und weil es eigentlich aktueller ist denn je, wenn man über energetisches Bauen spricht, dass es eben durchaus Alternativen gibt zu sehr viel Dämmung und Belüftungsanlagen, wenn man es intelligent planen kann, geht es auch tatsächlich in der Sanierung sogar, kann man eben diese Dinge auch anders bauen, eigentlich mit Technologien, die so alt sind, wie der Mensch Häuser baut.
Ja. Ne? Ich musste gerade schmunzeln, weil in mir kam der Gedanke auf, dass ich mir dachte, Fenster zu bauen oder auch, ich sag mal, Fensterelemente im weitesten Sinne zu bauen, ist ja etwas, was auch mental eine Rolle spielt. Also unser Oberthema ist ja durchaus auch Begeisterung, Enthusiasmus schaffen, auch bei Mitarbeitern Begeisterung entfachen. Dazu will ich dich ja auch konkret befragen, wie ihr das eigentlich macht hier, Stichwort Kultur und so weiter. Aber ich sag mal, was mir gerade auffällt, allein die Tatsache, das zu schaffen, dass du auch, ich sag mal, halb drinnen, halb draußen bist. Ich bin ja auch so ein Mid-Century-Modern-Freund, wo dann auch die Grenzen zwischen drinnen und draußen architektonisch aufgelöst wurden. Und das kann man auch im kühlen Norden machen.
So, auf jeden Fall.
Wir sind ja nun, ich sag mal, nicht immer nur von Sonne, ich sag mal, beschienen. Aber diese Vorstellung, dass ihr damit ja mit Architekten zusammen, mit Bauherren, Baufrauen zusammen ja auch, ich sag mal, die Sonne reinlasst, das finde ich nochmal ein sehr elementares Ding. Wir können ja später nochmal nachfragen, ob es eigentlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch so bewusst ist, dass das ja auch, ich finde, ein extrem wichtiger Punkt ist heutzutage.
Auf jeden Fall.
Also drinnen, draußen.
Ja, total. Und was wir auf jeden Fall gemacht haben, vielleicht noch so zur Gebäudekonzeption, man kann von jedem Arbeitsplatz immer nach draußen ins Grüne schauen. Mhm. Das haben wir ganz bewusst auch so gemacht, genau, weil wir das ja auch bauen. Ja. Also wir können ja schlecht irgendwie eine Blechhütte hier hinsetzen ohne Fenster.
Ja.
Die wäre sicherlich günstiger gewesen.
Ja, Dunkelkammer.
Ne? Genau, aber unser Produkt ist ja etwas anderes, sagt ja etwas anderes. Und so ist ja auch das Mindset der Leute, die hier sind und auch die Leute, die hier kommen, erwarten das ja dann ein Stück weit.
Ja. Also fiel mir nur gerade ein, das ist ja vielleicht in diesen Zeiten brauchen wir Licht umso mehr, wo es manchmal ein bisschen schwierig ist und dunkel. Du hast eben Stichwort genannt, dein Vater mit seinem damaligen Partner als Gründer von Solarlux und auch mit der Idee damals schon. Ich würde gerne, das ist ja auch ein Update-Gespräch nach den beiden Gesprächen, ich würde gerne das Thema Nachfolge nochmal zumindest kurz ansprechen. Eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr ansprechen, weil ich kenne dich ja jetzt auch schon relativ lange. Du bist ja längst drin. Also für mich ist das schon sehr stark von dir geprägt, auch das Unternehmen. Aber was hast du fortgeführt und was hast du anders gemacht? So, das ist sicherlich was, ich weiß, dass zahlreiche Hörerinnen und Hörer auch durchaus selber Nachfolger sind. Ja. Oder, die habe ich auch, die sagen, ja, ich bin jetzt 50 oder ich bin jetzt 60 und ich frage mich schon, wie ich das transportieren kann und wo ich vielleicht auch loslassen muss.
Also, ja gut, also vielleicht mal, was habe ich versucht fortzuführen und was war vielleicht auch ganz gut, weil es eben der Zeit dann geschuldet war, auch dann vielleicht zu verändern. Also ich glaube, dass die beiden Gründer waren ich will es mal so formulieren, keine hochstudierten Leute, sondern das waren einmal ein Gärtnersohn und der andere war ein Bauersohn und die mussten irgendwie klarkommen. Mhm. Und dass dieses irgendwie klarkommen heißt eben viel Pragmatismus, viel, komm, das machen wir mit, wir packen mit an.
Also hemdsärmlich,
im besten Sinne. Genau, es gab also nicht diese Hemmschwelle, nee, dafür bin ich nicht da. Mhm. Das macht jetzt jemand anders. Sondern man hat eben irgendwie versucht, das Unternehmen ans Laufen zu bringen und wusste auch von vornherein immer, ich brauche auch jeden. Ich kann nicht verkaufen, wenn ich keinen guten Monteur habe, mhm, und ich kann nicht Bauleiten, wenn ich im Verkauf das nicht gut gemacht, ja, habe. Also diese, oder in der Produktion, und diese Wertschätzung, mhm, die war von vornherein angelegt, weil, ja, die beiden das vielleicht auch aufgrund ihrer Herkunft, vielleicht ist jetzt, mhm, ein bisschen, ja, hypothetisch vielleicht, ja, auch nicht anders kannten. Mhm. So. Und das ist bis heute ganz wesentlicher Bestandteil, dieses Zusammenarbeiten auf Augenhöhe, mhm, der auch ein gewisser Pragmatismus kommt, machen wir jetzt eben, mhm, und gut ist, so, sich für nichts zu schade zu sein, ja, wir haben zum Beispiel keine einzige Führungskraft hier, die nicht gleichzeitig auch einen großen operativen Part hat, mhm, sind alle operativ, arbeiten die mit. Sie wollen es auch so, weil, ja, sie von der Materie, sie möchten die Materie wirklich durchdringen, mhm, um auch richtig entscheiden zu können.
Ja.
Und ich glaube, das sind so Dinge, die dieses auf Augenhöhe, diese tiefe Wertschätzung, die ist wirklich, mhm, verankert im Unternehmen. Das war sie von Anfang an.
Ja.
Und deswegen war das für mich auch nie so besonders schwierig, dass ich da jetzt irgendwie eine Kulturrevolution, mhm, also hatte ich das Bedürfnis nie, weil ich mich, ja, in dieser Kultur immer wohlgefühlt habe,
ja,
auch. Ach, und übrigens auch so eine Willkommenskultur. Ne? Also wir haben sehr viele Menschen ja auch, die uns dann widerspiegeln, wenn sie ein halbes Jahr an Bord sind. Mein Gott nochmal, das war so, ich kam sofort hier rein, mhm, es gibt niemanden, der irgendwie gemauert hat. Ich wurde mitgenommen, ich wusste, was ich zu tun habe. Also das ist tatsächlich Rückmeldung, die wir immer wieder bekommen, ja, dass die Menschen sich sehr schnell aufgenommen und wohlfühlen. Mhm. Und das ist natürlich für mich zumindest eine super Auszeichnung für eine Organisation, wenn, ja, sie imstande ist, das ist ja fast ein gesellschaftliches Thema, mhm, Neuankömmlinge aufzunehmen und, ja, zu integrieren. Und vielleicht liegt es auch daran, weil wir immer schon viele Gäste hatten aus aller Herren Länder mit allen Konfessionen, dass, mhm, auch das einfach dazugehört. Also fährt man auf den Campus, ich weiß, mhm, gar nicht, ob wir heute Morgen irgendeine internationale Flagge hängen haben, aber wir haben für jeden Besucher immer Flaggen wir entsprechend. Und wir haben eigentlich immer irgendjemand Internationales hier, die dann, ja, auch durch die Produktion gehen. Man sieht sich einander. Und also das ist ein ganz tiefer, mhm, ganz, ganz tiefe Werte. Und die, wie gesagt, da habe ich mich ja mit identifiziert, oder, ja, tue ich auch heute noch. Und predige das auch tatsächlich auf den Betriebsversammlungen.
Ja.
Genau. Und ja, was wurde verändert? Naja, Pragmatismus kann ja auch manchmal, hat ja zwei Seiten der, ja, Medaille, wie alles im Leben. Und hier und da mussten wir schon auch etwas anders mit Leuten umgehen. Mhm. Ich bin ja auch eine andere Generation, als mein Vater es ist. Und natürlich sind auch Denkweisen dann anders.
Ja.
Dass wir natürlich auch prozessualer heute sind, als wir doch damals waren. Dass wir auch eine gewisse Professionalisierung in verschiedenen, mhm, Bereichen auch haben.
Ja. Also gerade mit dem Campus hier, das war mir ja aufgefallen, du hast es eben ja schon gesagt, auch die erstmal das Zusammenführen von drei Standorten,
ja,
aber dann auch die Gelegenheit zu ergreifen, bestimmte Sachen mit hochgradigem EDV-Einsatz,
genau,
EDV klingt so wirklich altbacken, also, ja, IT-Einsatz, ja, dabei, ja, Prozesse wirklich zu verschlanken oder zu vereinheitlichen, das ist, glaube ich, etwas, wo du auch sehr stark dran,
ja,
gewesen bist.
Ja, das stimmt. Also es war dann eben, wie gesagt, das ist eine andere Generation, ne? Mhm. Also man hat sich damals keine Gedanken darüber gemacht, gibt es eigentlich so etwas, dass wir das patentieren lassen können? Mhm. Oder Mensch, wie können wir denn jetzt eigentlich mal einen Prozess automatisieren?
Ja.
Oder so etwas. Das war nicht so unbedingt im Fokus. Und heute ist uns eben, glaube ich, bewusster, als es vielleicht damals war, dass Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit natürlich ein ganz wichtiges Gut ist, mhm, aber dass eben auch so etwas wie Prozessexzellenz,
ja,
sehr wichtig ist.
Ja.
Dass wir auch ganz bewusst Kultur fördern müssen. Mhm. Also etwas, was damals bei 40 Menschen ja auch was anderes ist,
ja,
als beispielsweise heute bei über 1000.
Ja.
So, das ist dann also eine andere Aufgabe irgendwie. Genau, und ich glaube, da da gibt's dann schon etwas, ein paar Dinge, die man dann anders gemacht hat oder die ich versucht habe, anders zu machen. Aber es war eigentlich sehr leicht, weil ja das Wertegerüst und die Wurzeln so, so tief verankert sind.
Ja.
Und deswegen war das eigentlich nie, habe ich nie so Gedanken zu gemacht.
Ja, gut, du konntest darauf aufsetzen und eben eigene Akzente ja auch dann setzen.
Ja, total. Er hat mich ja gelassen.
Ja. Auch das, also insofern, da machen wir nochmal Appetit auf die beiden Folgen, die wir schon hatten, weil insofern finde ich das gut. Das passt dann sozusagen die Vorgeschichte, Prequel. Ich packe die Links in die Shownotes für die Hörerinnen und Hörer, sodass sie einfach dann draufklicken können. Das leitet für mich gut über zu der Frage, die ich ja auch mitgebracht habe, im Sinne von Mitarbeiter begeistern. Da hatte ich ja auch, ich sag mal, schon vor Podcasts dazu. Natürlich auch mit Marc Rauschen von L&T gerade das Thema Mitarbeiterbegeisterung und warum spürt man das? Ich hatte es bei Marc auch gesagt, das merkt man, wenn man durch das Erlebnis Kaufhaus durchgeht, dass die Leute einfach freundlich einen bedienen.
Ja, das finde ich auch.
Und zwar als Normalfall, nicht als Ausnahme. So, also wenn man in Berlin ist, wird es schwieriger, aber wenn du in Osnabrück durch das Kaufhaus gehst, dann spürst du das irgendwie, dass die Leute es anscheinend wollen. So was Ähnliches gibt's bei euch auch. Also wenn man hier reinkommt, wenn man ich sag mal, begrüßt wird oder etwas anderes, es gibt tatsächlich so eine Kultur, wo du den Eindruck hast, okay, Leute gehen ja gerne hin. Stichwort Mitarbeiterführung vor 20 Jahren. Du bist ja auch schon eine Weile im Unternehmen. Und Mitarbeiterführung heute. Was ist anders? Also ich sehe eine große Herausforderung darin, dass ich würde das gar nicht nur auf eine bestimmte Generation beziehen, aber dass im Moment zumindest meine Wahrnehmung, korrigiere mich dann, die Leute wollen Wertschätzung haben, sie wollen, das Wort ist ja etwas, wo ich eine Störung habe, Work-Life-Balance, weil das eben heißt, ich arbeite oder ich lebe, das ist ja sowieso eine komische Gegeneinandersetzung, viele Leute arbeiten ja ganz gerne, ehrlich gesagt. Also du hast eine Anspruchshaltung, so eine Haltung im Sinne von, ich will auch wertgeschätzt werden, vielleicht sogar teilweise eine Dünnhäutigkeit schon, im Sinne von, ja, ich gehe jetzt mal die Extrameile oder sowas. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hattest du eigentlich lange Zeit, vielleicht tritt das auch mit einer Generation Boomer oder sowas ab, das ist Spekulation, da gibt es noch keine richtigen Belege für, Leistungsbereitschaft. Ja. Also dass die Leute einfach so intrinsisch sagen, okay, ich kriege Geld, also gibt es auch Leistung dafür. Und wenn die Atmosphäre gut ist, dann fällt das auch leichter, aber es ist gar nicht in Frage zu stellen, dass Arbeit Arbeit ist.
Ja.
So, und da würde mich dann auch über 20 Jahre vielleicht so eine Unterschiedlichkeit, wenn sie denn da ist, interessieren. Wie nimmst du das wahr?
Also das ist ein ziemlich komplexes Thema.
Absolut.
Also ich versuche jetzt mich mal so der Reihe nach zu nähern. Also wenn ich jetzt mal an die Leute denke, die das Unternehmen hier mit groß gemacht haben, das ist ja keine One-Man-Show, ganz im Gegenteil, die jetzt der Reihe nach in Rente gehen. Mhm. Das war ja für mich zum Beispiel jetzt rein persönlich auch so ein bisschen das Ding, dass ich ja versuchen wollte, diese Leute auch an Bord zu halten. Mhm. Und ich bin auch sehr froh und auch ein bisschen stolz darauf, dass wir das gemeinsam auch geschafft haben. Also es hat uns von diesen wichtigen Persönlichkeiten, von diesen Säulen, sage ich mal, auf die Solarlux immer bauen konnte, oder die mit Solarlux aufgebaut haben, so oder so.
Ja, so oder so, genau. Ja,
genau, da hat uns niemand von verlassen. Mhm. Und die in Rente sind, arbeiten auch immer noch weiter, so auf geringfügiger Basis und so weiter und übernehmen einzelne Projekte. Und ich habe auch persönlich zu denen sehr, sehr engen Draht. Weil sie kennen mich ja nun auch mehr oder weniger nicht ganz von Geburt, aber seitdem ich, keine Ahnung, 10 bin oder so.
Ja.
Und das ist schon gelungen, das ist ja nicht nur von mir, sondern es ist ja beidseitig und da dürfen wir schon allgemein so stolz drauf sein. Mhm. Und natürlich, das war eine andere Zeit.
Ja.
Die sind auch anders groß geworden, anders sozialisiert waren sie natürlich und es wurde auch nicht diskutiert, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht. Sondern wir haben da ein Problem, das ist jetzt das Thema, pack mit an, mache ich.
Ja.
Also es war keine irgendwie, nee, das ist aber nicht in meiner Aufgabenbeschreibung so sinngemäß. Ne?
Ja.
Und das ist heute sicherlich zum Teil auch etwas anders. Was noch anders ist aus meiner Sicht, es gab so eine gewisse Robustheit. Also man musste nicht bei jedem Wort dreimal überlegen, sage ich das jetzt oder fühle ich da irgendwie eine Verletzung zu? Oder, und das war man ja sicherlich auch ein bisschen schroff, aber man wusste immer, woran man ist und man brauchte eben ja, wie gesagt, rhetorisch jetzt sich nicht irgendwie total verbiegen, um etwas zu sagen.
Ja.
Und man konnte schon mal sagen, das, was du da gemacht hast, war aber auf Deutsch gesagt scheiße. Mhm. Das ist heute so manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Ja. Wo ich mich, warum eigentlich?
Ja.
Man kann doch sagen, das war nicht gut. Mhm. Wo ist das Thema?
Ne? Eigentlich ja.
So, genau. Und auf der anderen Seite sind sicherlich andere Dinge dann auch in der Vergangenheit, glaube ich, ein bisschen zu kurz gekommen. Ne? Mal ein wirklich wertschätzendes Gespräch zu führen. Und zwar jetzt Wertschätzung im Sinne von, ich interessiere mich für dich und für das, was dich auch als Persönlichkeit im Job, aber auch Persönlichkeit eben in der Vollkommenheit.
Ja, als Mensch.
Also, als Mensch
als ausmacht. Gesamtmensch, wenn
man als so Gesamtmensch, will. Genau. Und da waren dann Feedbacks, kann ich mich daran erinnern, mir so Feedbackrunden gemacht haben, manchmal, mein Gott nochmal, da waren aber ein paar Kommentare dabei. Mhm. Das dürfte man heute nicht mehr sagen und das ist auch ganz gut so.
Ja.
Weil das war manchmal unterste Schub.
Aber dazu fällt mir gerne ein Mensch ein, der ansonsten, glaube ich, ganz erfolgreiche Führungskraft war, Abteilungsleiter in einer Krankenkasse, der immer sagte, Kopf runter und arbeiten. Und das ist natürlich wieder das andere Extrem, wo ich dann auch denke, dann hast du Leute, die machen dann zwar ihre Arbeit, aber du kannst gar nicht davon ausgehen, dass sie ihre Arbeit wirksam machen. Genau. Sondern die machen das, was man ihnen vorlegt, das arbeiten die weg, dann gehen die nach Hause. Ja, aber dann ist das ja wie eine Maschine, das brauchst du ja gar nicht. Du brauchst ja Leute, die einfach auch sagen, hey, den Prozess müssen wir mal hinterfragen, können wir mal gemeinsam was Neues finden oder sowas. Genau. Das, glaube ich, ist ein Punkt, ich sag mal, da muss man jetzt drauf aufpassen, dass es nicht auf der Strecke bleibt.
Ja, das finde ich auch.
So, weil das geht nicht um einen alten Stil oder sowas fortzusetzen, sondern auch die Defizite damals auch genau zu benennen. Du machst es ja. Aber auch auf der anderen Seite eben zu gucken, an manchen Stellen Robustheit, gefällt mir der Begriff, vielleicht auch manchmal einfach zu sagen, komm, Kinders, da müssen wir jetzt durch.
Ja, machen wir jetzt, wo gut ist. Ja. So, oder was mir auch auffällt, es wird heute sehr viel analysiert. Mhm. Es ist manchmal auch sehr prozessual geprägt. Mhm. Und genau dieser Pragmatismus, der uns immer ausgemacht hat, der geht dann hier und da auch ein Stück weit flöten. Ne?
Ja.
Wo man, okay, das kriege ich jetzt so nicht hin, dann suchen wir einen anderen Weg.
Ja. Aber thematisiert ihr das?
Also ja, das thematisieren wir.
Wir beide ja schon auch in unseren Gesprächen, klar, hier und da. Aber das finde ich extrem wichtig, darüber auf so einer Metaebene auch mal zu reflektieren.
Also das tun wir, das tun wir, weil mich das manchmal auch ärgert. Mhm. Weil ich kann es auch nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, aber es ist trotzdem natürlich ein mühsamer Prozess oder bin ich auch schon bei Prozess.
Ja.
Also es ist nicht so einfach, das den Leuten auch zu vermitteln. Ne? Mhm. Ey Mensch, das ging mal so.
Ja.
Versteck dich bitte nicht hinter einer Regel oder hinter einem Prozess. Ja. Und ich habe manchmal wirklich das Gefühl, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen hypothetisch, aber ich glaube, dass meine Eltern freier und ungezwungener groß geworden sind als die Generationen vor 10 oder 15 Jahren oder auch jetzt.
Ja.
Und das haben meine Eltern mir letztens sogar noch mal irgendwann gesagt. Mhm. Wenn die sich überlegen, mit welchen Reglements und ich sag mal, das fängt beim Handy an, dass manche Eltern dann ihre Kinder tracken auf dem Schulweg.
Ja.
Wo ich denke, sag mal.
Ja. Also heißt, du machst das nicht.
Nein, deutlich nicht. Deutlich nicht. Ja. Aber das ist ja genau das, was ich, also.
Klar.
Also diese
Helikopter.
Diese Freiheit und diese Beweglichkeit, die man ja auch für sich als Mensch und auch in der Entwicklung ja braucht, um sich selbst auszuprobieren und zu entdecken. Ich glaube, die wird manchmal total abgeschnitten und dann wachsen die Kinder echt irgendwie auf mit so Ängsten schon fast.
Ja,
wie soll da Innovation und ein gewisser Freigeist entstehen?
Ja.
Und Robustheit entsteht dann auch nicht.
Klar, aber das wäre natürlich genau die Frage jetzt an der Stelle, was macht ihr denn da?
Ja, das ist
mit euren Azubis zum Beispiel. Weil meine Wahrnehmung ist, das kenne ich aber auch mit meinen Studis zum Teil, jeweils mit den Bachelorn, die sind überhaupt nicht fertig, wenn die in die Organisation reinkommen. Und eigentlich geht die Beschulung weiter, bis hin zum Teil zu bestimmten Grundlagen. Ich will jetzt mich dazu nicht auslassen. Aber
so,
was tut ihr da, keine Ahnung, wahrscheinlich seht ihr zu, dass sie bei euch in einer Band mitspielen, sowas, da können sie gleich Teamgeist lernen, weil bei euch ist Musik ja auch ein wichtiger Punkt, bei dir selbst, aber auch sonst.
Ja.
Und Sport, spielt sowas noch eine Rolle? Also wie fördert ihr das eigentlich innerhalb der Organisation und wie stoßt ihr denen auch mal in die Rippen und sagt, Mensch, komm, mach mal, damit die resilienter auch werden?
Ja, also ich meine, wir können natürlich keine erzieherischen Maßnahmen ergreifen, die früher mal irgendwann vielleicht verpasst wurden.
Mhm.
Und übrigens zum Thema, die sind noch nicht fertig, die Bacheloranden.
Ja.
Da habe ich mal einen wunderschönen Begriff zugelesen. Die sind neurologisch nicht im adulten Stadium. Das kann man sogar inzwischen okay. nachweisen.
Ne? Den Teil kannte ich noch nicht.
Das kann man tatsächlich nachweisen. Ja. Liegt ja auf der Hand. Also nichts gegen euch da draußen, die jetzt gerade ihr Studium fertig machen.
Ja.
Aber es liegt ja auf Hand mit 22, 23. Mhm. Ne?
Dann,
es ist noch nicht fertig.
Bestimmte Verknüpfungen sind noch nicht hergestellt.
Sind noch nicht hergestellt.
Ja.
Ne? Ja. Naja, also gut, aber wie
genau, versuchen
wir das zu fördern? Wie holen wir sie an Bord? Also beispielsweise bei den Auszubildenden. Ja, klar, die kriegen natürlich ein gewisses Reglement hier dann auch vermittelt. Das mache ich auch selber immer zum Ausbildungsstart, weil es so Verhaltensregeln sind, die oder gibt, die mir einfach wichtig sind.
Ja.
Beispiel, wenn eine Reinigungskraft, das sind ja unsere eigenen Leute, dort hergeht und ihren Wagen schiebt, dann halte ich die Tür auf.
Ja.
So, also gibt's gar nicht drüber, ne? Und solche Dinge. Oder wenn jemand durchs Haus geht, dann sage ich die Tageszeit.
Ja.
Und das mag sich ein bisschen banal anhören.
Nee, anscheinend ist es ja
aber nötig. Es ist nicht banal.
Ja.
Und dass man auch zum Beispiel vernünftig aussieht oder auch Klamotten anhat, die jetzt nicht irgendwie im Hochsommer schon 4 Tage an und ne, alle rufen die Nase. Und das sind so Dinge, die spreche ich auch an in dem und ich versuche sie und nicht nur ich, sondern wir als Führungsteam leben das auch aktiv vor.
Ja.
Und ich glaube, diese Orientierung ist enorm wichtig, weil Treppe von oben, Fisch, Kopf und so,
kennen
wir ja alles, ne?
Ja.
Davon bin ich fest von überzeugt, dass das nach wie vor so ist und dass sich auch gerade junge Leute daran orientieren, weil damit ist in einer Organisation ein gewisser Standard gesetzt.
Ja.
Und die Organisation akzeptiert nicht, wenn dieser Standard nicht eingehalten wird. Und das kann ich wirklich sagen, dass das bei uns ganz tief drin ist, dass dann auch ein Kollege sagt, wenn man eben mal Tageszeit nicht sagen sollte, dann kriegt man schon Bescheid.
Ja.
Und so muss es auch sein.
Ja. Heißt Vorbildfunktion eine Rolle von Führungskräften auf der einen Seite, aber auch, ich nenne das ja immer Kultur der Konsequenz, dass du dann auch wirklich sagst, okay, das war jetzt Mist und das spreche ich jetzt an.
Ja, genau,
ganz genau.
Und nicht Kultur der Folgenlosigkeit.
Nein. So nach dem Motto, machst etwas gut, ist egal, du machst etwas schlecht, ist auch egal. Dann würde ich gar keine Orientierung mehr haben als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter.
Okay. Ja. Und was wir wirklich haben, das habe ich jetzt am Wochenende gesehen, da haben zwei Auszubildende diesen vorhin genannten Abend, da die Feierlichkeit moderiert. Mega.
Ja.
Wirklich mega. Oder der andere junge Mann in dem Fall, ich glaube nur 18 oder 19, macht nebenbei Filme, hat das hier alles filmisch begleitet. Super. Die sind freundlich, die passen auf, die sehen auch Arbeit.
Ja.
Und das ist eben das, was ich meine. Wir können sie ja zumindest so sozialisieren, dass eben der Standard der Organisation das ist.
Ja.
Also wenn irgendwo ein Glas steht, dann nehme ich das mit.
Ja.
Und latsche dann nicht dreimal dran vorbei.
Ja. So, ne? Aber das ist ein guter Punkt, weil du hast gerade etwas gesagt, was ich glaube, was auch ein Bestandteil davon ist, so wie ich euch kenne, auch frühzeitig den Leuten Verantwortung geben. Also ob das ein Projekt ist. Also ich meine, so eine Veranstaltung mit 200 Leuten, mit bestehenden Kunden, potenziellen Kunden, Multiplikatoren und so weiter, zwei Azubis zu geben, die dann da durchführen. Mhm. Und nicht zu sagen, dafür kaufen wir uns einen Moderator, Moderatorin ein, am besten vom WDR, NDR, irgendwas in der Art, sondern nö, das machen wir selber.
Ja.
Und dann auch noch zu erfahren, dass es auch noch klappt. Und das wird sich ja als Erfolgsgeschichte auch fortsetzen und rumsprechen. Also das finde ich cool, dass du Verantwortung weitergibst einfach.
Also ehrlich gesagt, ich war in Demo gar nicht involviert, sondern unser Verantwortlicher für den Geschäftsbereich hat gesagt, du, ich habe die Idee, was meinst du? Ich sage, wenn du meinst, sagt die, kriegen wir das mal. Ich kenne die beiden ja, das sollen die wohl hinkriegen.
Ja.
Ja, klar waren die ein bisschen nervös und so weiter, ne? Aber die haben es so ungezwungen und unbeschwert.
Ja.
So, das ist ja eigentlich das, worum es geht bei den jungen Menschen, dass wir diese Unbeschwertheit möglichst lange bewahren. Ne?
Und dann Erfolgserlebnisse.
Und dann Erfolgserlebnisse.
Ja. Also das, ich glaube auch für die Hörerinnen und Hörer, das gibt so ein bisschen Einblick, glaube ich, in eure normale Kultur, weil das lebt ihr ja einfach auch schon. Das ist ja schon Teil der DNA auch. Das ist zwar, da kommen ja zwar anders sozialisierte Menschen zu uns, aber wir begegnen ihnen schon auch mit unserem Wertgerüst.
Ja, also das tun wir ganz doll. Es gibt jetzt ja nicht nur Auszubildende, die kommen. Wir haben ja auch fertige Menschen, Erwachsene, die hierher kommen, mit natürlich auch unterschiedlicher Sozialisierung durch andere Unternehmen oder wie auch immer. Und aber da gilt eigentlich dasselbe, dass auch die sehr schnell merken, ich bin hier gefragt, ich darf auch was sagen. Und es gibt auch tatsächlich, was ich vorhin schon sagte, die Organisation scheidet Menschen, die nicht in dieses Wertgerüst passen, auch aus.
Ja.
Das hört sich ein bisschen brutal vielleicht an, aber es ist, glaube ich, für eine Organisation ein wichtiger Reinigungsprozess.
Ja.
Und was wir wirklich nicht haben, und da bin ich wirklich stolz drauf, wir haben unter den Führungskräften, Teamleitern und so weiter, auch innerhalb des Hauses, natürlich gibt es Menschen mit Egos.
Ja.
Aber die, die in der Verantwortlichkeit sind, sind alle konstruktiv. Es ist niemand dabei, der ein Ego hat, was irgendwie Säle füllt und nichts anderes zulässt.
Ja.
Das haben wir wirklich nicht. Und sondern man ist in der Lage, interdisziplinär zu denken und denkt in dem Sinne auch, was ist denn jetzt eigentlich richtig fürs Unternehmen oder für einen Prozess oder für meinen nachfolgenden Kollegen? Der muss das ja irgendwie verarbeiten.
Ja.
Und das ist auch ganz tief verankert. Und und das ermöglicht natürlich Leuten, die neu reinkommen, das gibt natürlich auch eine Wahnsinnsorientierung.
Klar.
Und das kennen viele so nicht. Ne?
Ja. Ja, vielleicht ist es auch der, ob du willst oder nicht, einer der Mehrwerte von Unternehmen, dass du natürlich dann eben die Fortsetzung, was wir vorhin hatten, auch der Grundausbildung hast. Manchmal auch, obwohl sie schon ein gewisses Alter haben, dass du bestimmte Dinge dann gegebenenfalls nacharbeiten oder nachschärfen musst oder zumindest die Gelegenheit. Ich finde es gut, dass du das erwähnst, weil ich glaube schon, dass es auch dazugehört, konsequent zu sein und zu sagen, das passt jetzt nicht und wir müssen uns auch wieder trennen.
Ja.
Und nicht irgendwie zu glauben, man kann jeden irgendwie heilen oder was auch immer dabei. Ich glaube, das gehört auch dazu.
Ist,
das höre ich auch von anderen.
Es ist wichtig für die Organisation.
Wenn es nicht passt, dann musst du auch dich trennen. Das ist so.
Genau. Und das mache ich ja nicht.
Ja.
Und das passiert aus der Organisation heraus.
Ja.
Und das ist ja eigentlich das Entscheidende. Und dann, ich sag mal, das ist dann für mich manchmal so eine Bestätigung, wenn man den Eindruck dann selber auch hat. Ja, dann ist die Organisation in dem Sinne auch gesund für Solalux.
Ja.
Für andere Organisationen sicherlich dann unter Umständen nicht passend, aber für uns.
Klar.
Indem sie eben sagt, du gehörst dazu und du gehörst dann auch unter Umständen nicht dazu.
Ja. Ich habe eine Frage, die mir gerade auch in den Sinn kommt, die ich mir gar nicht vorher aufgeschrieben hatte dabei. Ein Thema, was wir aber ja schon öfter hatten, nämlich Innovation. Also eine spannende Geschichte ist ja, wenn du eine Kultur hast, die eine eigene DNA hat, die auch eine Stabilität hat, Stichwort Wertegerüst, sowas in der Art. Das ist für sich genommen natürlich gut, aber jede Organisation, die sich zu sehr sozusagen wiederholt, irgendwann, ich sage das mal drastisch, du hast entweder Innovation oder Inzucht.
Ja.
So, und wenn du Pech hast, dann drehst du dich natürlich.
Ja.
Und an den Stellen, wo es vielleicht notwendig wäre, weil Welt sich verändert, entwickelst du dich vielleicht gar nicht. Vielleicht fällst du hier zurück auf so eine, ich meine, ihr seid ja international unterwegs, von daher kannst du gar nicht anders, als dich immer wieder diesen Dingen zu öffnen. Aber ich würde es gerne mal auch ins Thema gerade aufmachen.
Ja.
Hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Also. Wie sorgt ihr dafür, bei dieser Kultur trotzdem euch immer wieder in Frage zu stellen und in Teilen auch neu zu erfinden?
Also wir haben zum einen, auch da bin ich jetzt wieder der Meinung, das ist von oben nach unten.
Mhm.
Also wenn der Chef nicht imstande ist, sich selbst zu reflektieren und das auch öffentlich macht und sich damit auch exponiert, was nicht immer einfach ist, das muss man auch aushalten wollen, dann ist auch das ein gewisser Standard, den man damit setzt.
Ja.
Und das ist übrigens, muss ich meinem Vater schon auch das ein großes Kompliment aussprechen, dass er es mit 75 auch noch macht, sich zu reflektieren.
Mhm.
Was ja nun wirklich nicht so ganz einfach ist, wenn man eben doch in dem Alter eine gewisse Erfahrung gemacht hat in seinem Leben.
Erfahrung und Erfolge.
Erfahrung und Erfolge.
Ja.
Und aber er ist immer noch im Stand, sich zu hinterfragen und zu sagen, echt, ist das so? Okay, dann mache ich das jetzt mal vielleicht dann doch anders.
Mhm.
So, ne? Was aber schwieriger wird im Alter. Und dafür habe ich auch viel Verständnis und ein großes Herz.
Mhm.
Und aber trotzdem, glaube ich, muss also für mich ist es wichtig, dass die Menschen spüren, ja, auch unser Chef macht Fehler. Der hat auch kein Problem, das öffentlich zu sagen, sich dem zu stellen. Ich mache mir nichts vor. Es gibt hier im Unternehmen, ich sag mal, eine Handvoll Leute, die mir das dann auch ganz konkret sagen.
Ja.
Viel mehr sind es nicht mehr. Oder vielleicht zwei Hände voll, wenn ich jetzt ein bisschen überlege. Aber trotzdem, man selber hat ja auch, also man selber sollte ja auch aus sich heraus vielleicht in gewisser Weise sich in Frage stellen und reflektieren. Also ich glaube, das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt, weil du gerade Innovation ansprichst. Dadurch ist ja noch keine Innovation entstanden.
Nee, klar,
ist ja
aber zumindest vielleicht Lernen entsteht.
Genau, ganz genau. Und wir also bei jeder Personalentscheidung, die wir fällen müssen, die dann vielleicht nicht funktioniert, fragen wir uns immer wieder, was haben wir verpasst?
Mhm.
Auch bei disziplinarischen Dingen, wo jemand vielleicht als Führungskraft dann eben nicht dem Wertegerüst entsprechend gehandelt hat.
Ja.
Auch da fragen wir uns, haben wir gerade noch einen Sachverhalt gehabt, wie konnte uns das passieren, warum haben wir es nicht gesehen?
Mhm.
Und das wird auch sehr kritisch gemacht.
Ja.
ne, gemeinsam dann auch. So, also das so diesem und das Thema Innovation haben wir jetzt etwas anders organisiert. Wir haben einen langjährigen Mitarbeiter abgestellt, der zusammen mit jungen Leuten, die gerade aus der Ausbildung zum Beispiel kommen, haben wir jetzt eine Sache zum Beispiel, ein neues Produkt mit neuem Vertriebsweg. Der hat bei uns gelernt, in dem Fall auch ein junger Mann. Der hat jetzt ein neues Produkt bekommen, was er selber mitentwickeln durfte. Er selber fährt jetzt, ist jetzt gerade unterwegs und versucht, einen neuen Vertriebsweg zu organisieren, aufzumachen.
Ja.
Und der langjährige Mitarbeiter kommt aus der kaufmännischen Richtung und der begleitet ihn und dient ihm so ein bisschen als Sparring und hey, pass mal auf, da musst du jetzt aber schauen. Oder guck mal, in der Kalkulation, das können wir so nicht machen, müssen uns das einfallen lassen.
Ja.
So, und der begleitet ihn und entwickelt ihn so ein Stück weit. Und dann mal schauen, was aus dem jungen Burschen dann wird. Ne?
Gut, aber das heißt, du gibst oder ihr gebt Freiräume an bestimmte Leute, die für sich genommen vielleicht sagen, ich habe eine Idee oder so. Weil ich finde, da haben wir beide auch schon öfter darüber gesprochen, ich finde es sehr schwierig, wie entsteht Innovation in einem erfolgreichen Unternehmen?
Ja.
Du kannst dich sehr schnell vielleicht in Produktverbesserungen und so weiter verbeißen. Das ist ja auch alles in Ordnung. Aber eine sprunghafte Innovation, die wird ja oft verhindert durch die Kultur gerade. Da sagst du mal, haben wir schon mal versucht oder geht nicht oder so. Oder das mag in Europa funktionieren, aber nicht in Melle oder was weiß ich. Gibt es da noch andere Dinge, wo du sagst, da greife ich ganz bewusst da rein und sage, stopp, hier können wir das auch mal linksrum oder rechtsrum machen? Oder wie sorgt ihr dafür? Ich kann mir vorstellen, einer der Aspekte, ich erinnere mich, bei einer Jubiläumsveranstaltung von euch kam auch euer amerikanischer Partner, Nanawall. Und da hatte ich auch den Eindruck, genau dieses von der anderen Seite des Ozeans zu gucken oder auch Produktideen, Produktinnovationen mal auszutauschen. Ich hatte ja mit Marc auch über das Thema, Marc Rauschen auch über das Thema gesprochen im Bereich Mode.
Ja.
Und wenn ich mich recht entsinne, er sagte sowas wie sinngemäß, ja, wir tauschen uns sehr wohl aus, wir sind da nicht Konkurrenten, weil wir räumlich so weit auseinander sind, aber wir sprechen schon darüber, was für Trends sind da, was für Entwicklung. Und ich gebe meinen Einkäufern und so weiter so viel Freiraum, dass die selber schauen, was gibt's Neues oder welche Ideen sind da. Wie macht ihr das?
Also zunächst mal genau durch die Internationalität hat man natürlich so eine Permanent-Challenge eigentlich, ne? Weil man entweder Regularien konfrontiert wird, die es hier nicht gibt.
Ja.
Beispielsweise Hurricane-Tests oder sowas, ne? Oder keine Ahnung, wenn wir in Dubai irgendwas bauen, dann muss aber das so und so aussehen und kann nicht so aussehen wie in Deutschland.
Ja.
Also Anforderungen an Ästhetik, technische Herausforderungen und so weiter. Und damit ist man natürlich permanent eigentlich ein Stück weit in Bewegung, ne?
Klar.
Weil eben Auftragsprozesse dann auch ganz anders laufen.
Mhm.
Klar, ne, in Ungarn läuft ein Geschäft anders ab als in den Niederlanden. Das ist so. Ne? Also dadurch ist man natürlich so permanent irgendwie schon ein bisschen gechallenged, sag ich mal.
Im Training.
Genau, also damit hat man so eine Permanentbewegung. Aber wenn es jetzt wirklich um Innovation geht, gibt es ja mehrere Arten von Innovation. Es kann also eine Prozessinnovation sein, die dann zum Beispiel KI oder Automation oder und ich glaube, ja genau, also das gibt es. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch marktgerichtete Innovationen. Neues Produkt.
Ja. Andere Art des Vertriebs.
Andere Art des Vertriebs, genau. Ja. Und ich unterscheide zwischen den beiden, weil die innengerichtete Innovation, die fällt eigentlich leichter. Man sieht etwas, man denkt über eine Automation
nach
oder eben über einen KI-Bot oder sowas.
KVP sozusagen.
Genau.
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess.
Ganz genau. Marktgerichtet ist es schwieriger, weil es dann, genau wie du sagst, Widerstände geben kann im Vertrieb oder wo auch immer. Und deswegen, das war auch unter anderem der Grund, warum wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich eine Einheit, die losgelöst von existierenden Strukturen diese Dinge entwickeln darf.
Ja.
Und auch sich ein Stück weit ausprobieren darf und eben auch dann eine gewisse Fehlertoleranz natürlich zulassen und sagen, das funktioniert sogar, jetzt müssen wir nochmal überlegen, was wir machen.
Ja.
Und ich glaube, dass wir dadurch werden wir neue Vertriebswege bekommen und andere Zugänge zum Markt und die können dann auch irgendwann dann in den Vertrieb wieder integriert werden.
Ja.
Aber zunächst mal müssen sie an anderer Stelle in kleiner Einheit glaube ich, vorbereitet.
Ja, das ist ja, ich hatte ja für mich so geistig begeisterter Unternehmer, begeisterter Mitarbeiter auch drüber geschrieben, über die Folge, ich werde sie wahrscheinlich auch so nennen. Mhm. Nochmal ist ja die Jubiläumsfolge auch.
Ja, genau. Ja.
Und ich finde, das Thema Begeisterung ist ein ganz wichtiger Punkt, Enthusiasmus oder das so von innen nach außen strahlen tatsächlich. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. An der Stelle gucken dich die Leute ja auch an und andere Führungskräfte auch werden auch angeguckt von den Mitarbeitern im Sinne von, lässt du wirklich los, lässt du wirklich Freiräume zu, bist du insofern einigermaßen angstfrei, man guckt dich ja an, das ist ja wie so eine Infrarot-Temperaturmessung, dass man sagt so, ja, meint er das auch wirklich, dürfen wir das jetzt auch, haben wir die Freiräume, sowas. Also ich glaube, Mitarbeiterbegeisterung entsteht auch da, wo die Chefin, der Chef oder die Führungsgruppe auch ausstrahlt, ja, hier sind Räume, hier könnt ihr auch was ausprobieren, hier könnt ihr auch was testen. Und das fangen wir auch nicht sofort wieder ein im Sinne von, die Zahlen stimmen nicht oder irgendwas. Klar, es gibt dafür Leitplanken links und rechts, aber wir strahlen das aus als Führungskräfte. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist.
Glaube ich schon
auch. Ich glaube auch einfach, dass ihr das tut. Ich weiß gar nicht, ob das immer so klar ist, aber ich glaube, das macht einen dann als Chefin oder Chef auch aus. Ich glaube schon, dass es dir klar ist, aber.
Ja, also weiß ich gar nicht. Also ich, auf jeden Fall ist es, irgendwann hat mir mal jemand gesagt, oder ich bin gefragt worden, warum machst du das eigentlich? Warum müsst ihr eigentlich weiter wachsen? Das ist doch, es ist doch ein Unternehmen, was jetzt groß ist und was ja auch sicherlich nicht, also mit vielen Themen ja auch dann konfrontiert wird man ja, die man vorher vielleicht gar nicht erahnt hat.
Ja.
Und da habe ich wirklich drüber nachgedacht und habe auch mit meiner Frau drüber gesprochen. Und die sagt dann irgendwann zu mir, naja, das kann ich dir genau sagen. Weil du so umtriebig und neugierig bist und einfach wissen willst, funktioniert das?
Ja.
Und hast Freude daran, wenn es funktioniert.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und ich glaube, da ist tatsächlich was dran.
Ja.
Und wenn ich, als sie mir das sagte, habe ich dann so für mich mal meinen Vater so angeschaut. Und ich glaube, es war genau dasselbe.
Ja.
Kriegen wir das irgendwie hin? Das müssen wir auch hinkriegen. So. Und ich glaube, daraus entsteht dann ganz viel. Und ja, es stimmt, die Organisation schaut natürlich auch dann, wie verhält sich der Chef jetzt, ne? Also was sagt er, wenn etwas nicht funktioniert hat? Ja. Was sagt er aber auch, wenn etwas funktioniert? Ja. Und
dein Verhalten gibt Orientierung.
Das gibt Orientierung.
So oder so.
Genau. Und natürlich muss auch dann gleichzeitig eine gewisse Strenge da sein. Also Beispiel, wir bringen ein Produkt auf den Markt und ein Kunde sagt zu mir, also ehrlich gesagt, das ist jetzt so neu, ich warte mal ein halbes Jahr. Wo ich natürlich denke, das kann ja nicht wahr sein. Ne? Wir sind ja jetzt nicht hier irgendwie, ja, andere Branchen machen das ja häufiger so.
Ja.
Aber das geht ja bei uns eigentlich gar nicht. Nee. So, und dann passiert natürlich schon mal, dass der Hammer hier ein bisschen geschwungen wird, dass man sagt, ey, so geht's aber nicht. Ne?
Ja.
Anspruch muss schon ein anderer sein.
Ja.
Also natürlich fehlertolerant sein, aber gleichzeitig auch sagen, also wir müssen schon auch, der Anspruch an uns muss ein anderer sein.
Ne? D'accord, aber das meine ich auch mit den Leitplanken. Ne?
Genau.
Dass aber der Mitarbeiter sagt, ich kann ein bisschen weiter links oder rechts fahren dabei. Und ich habe diesen Freiraum auch.
Ja, also das glaube ich schon.
Schon autobahnbereit dann.
Ja, das glaube ich tatsächlich. Also die Organisation ist, glaube ich, basiert eher auf, nein, nicht eher, sie basiert deutlich auf Vertrauen und weniger auf Kontrolle.
Ja.
Das ist so, ja.
Damit du sowas ausstrahlen kannst, also damit, so kenne ich dich ja auch schon länger, damit diese Begeisterung auch da ist, die aber immer auch pragmatisch ist. Also so mit dem Kopf in den Wolken, aber mit den Füßen schon auf dem Boden. Auch so was Herkunft, Sozialisation und so weiter ja auch betrifft. Vielleicht aktuell darum die Frage, mein Oberthema ist ja, wie alle wissen, Selbstführung. Was tust du in diesen Zeiten für dich selbst? Gibt es etwas, was du neu tust oder anders tust? Denn du musst ja morgens hier reinkommen und du kannst ja auch nicht eine Fleppe ziehen, sondern du musst ja im Prinzip spätestens vorher dir nochmal klar machen, ey, an sich ist das hier richtig, ich bin beschenkt, ich bin privilegiert.
Ja.
Ich bin jetzt bei so mentalen Vorbereitungen sozusagen. Und ich habe auch eine Mission als Unternehmer und ich freue mich darauf, die mit den Leuten hier auch wirklich umzusetzen und zu honen und weiterzuentwickeln, sowas in der Art.
Ja.
Also du musst ja was für dich selber tun. Gibt's was Neues dabei? Also die Hörerinnen und Hörer, die anderen Episoden gehört haben, wissen ja auch Musik spielt eine Rolle.
Ja.
Wichtig, glaube ich, auch eine gewisse Regionalität, Bodenhaftung an der Stelle. Aber eben auch so deine Erfahrungen draußen gewesen zu sein. Was hattest du neulich erzählt? Ich war auch auf Teneriffa, auf Montage oder sowas, eine Zeit lang. Genau. So, also dieses auch dann mit den Produkten, mit der Produktion, mit Kunden und so weiter auch frühzeitig Kontakt gehabt zu haben und nicht immer nur, ich sag mal, auf der Scholle geblieben zu sein, gehört ja sicherlich dazu. Also was machst du weiter, was machst du anders, Selbstführung?
Also zunächst mal, glaube ich, und das muss ich schon zugeben, waren so letzten eineinhalb, vielleicht auch zwei Jahre, haben viel Kraft gekostet. Mhm. Das muss ich schon sagen. Das ist mir dann gar nicht so bewusst, glaube ich, in dem Moment, sondern manchmal dann eher in der Rückschau. Mhm. Oder wenn dann eben die Rückmeldung von der Familie mal irgendwann kommt, sag mal, irgendwie bist du da, aber bist gar nicht da. So eine Hülle irgendwie. Und das war jetzt schon eine intensive Zeit. Und das hat auch viele Gründe. Nicht nur die Dinge, die jetzt vielleicht in den Rahmenbedingungen nicht so sind, wie man sie gerne hätte. Mhm. Sondern sicherlich auch das ein oder andere, was wir selber hausgemacht haben oder auch die internen Strömungen, die es gibt. Ne? Ja. So der Klassiker Vertrieb, Marketing, super optimistisch und Controlling eher
skeptisch.
Mindestens skeptisch, genau. Ja. Und auch diese Waage zu halten, um daraus dann die richtigen Maßnahmen abzuleiten, ja. Das kostet viel Kraft, auch wenn man das gar nicht so genau sagen kann, warum eigentlich, aber es kostet tatsächlich Kraft.
Ja.
Und ich glaube, was mir nach wie vor hilft, du hast es gerade schon gesagt, ist, glaube ich, wirklich die Tatsache, dass ich ja hier vom Land komme, da bin ich geboren, da kennen mich alle, meine Freunde sind alles ganz normale Handwerker und die fragen mich auch nicht, was es gibt, sondern dann trinken wir eine Flasche Bier oder auch ein paar mehr und wird dummes Zeug erzählt.
Ja.
Und so bin ich da halt sozialisiert und das hilft mir, glaube ich, sehr, weil ich dadurch eine gewisse Bodenhaftung nie verloren habe. Obwohl das, was hier steht, muss man ja auch mal sagen, ist ja alles andere als normal oder durchschnittlich. Mhm. Also, aber trotzdem darf ich noch zu jedem Fest hingehen, was bei uns im Dorf ist. Ich habe noch nie alleine vor Theke gestanden, weil keiner mit mir reden will. Also,
ja.
Ne, und das ist also, ich glaube, das hilft mir. Und dann gibt's ja so Dinge, genau, hatten wir, glaube ich, thematisiert in den anderen Podcasts, wie du gerade schon gesagt hast, ist die Musik ja nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Hab jetzt auch wieder eine eigene Band.
Ja.
Seit langer Zeit nicht mehr gehabt, aber jetzt tatsächlich wieder mit Auftritt und allem drum und dran. Naja, und also Musik sicherlich, auch sicherlich Sport ist wichtig. Ich muss die Kraft so ein bisschen loswerden. Mhm. Ne, sagt meine Frau auch, boah, mach irgendwas.
Mhm. Und fährst du dann mit dem Mountainbike durch die Gegend?
Ja, Mountainbike ging jetzt ein paar Mal böse gestürzt, deswegen meine Frau gesagt, ob das wohl doch das Richtige ist.
Ja.
Aber jetzt steht es im Moment, mal gucken.
Vielleicht das war weniger eine Frage als meine Anweisung.
Ja, genau. Okay. Genau, aber nein, das ist schon ein Thema, ne, weil ich diese Ruhe im Wald auch sehr genieße.
Mhm.
Genau, und ich bin ja auch, wie du weißt, ja auch ein gläubiger Mensch.
Ja.
Also das zur Ruhe kommen und auch dann reflektieren in der Kirche hilft mir sehr. Und ich glaube, das sind so die Dinge. Ne? Und manchmal, ehrlich gesagt, du hast es gerade schon gesagt, mal weg von der Scholle. So wie jetzt eben am vergangenen Wochenende, am Samstag, wo dann Kunden da sind, die sagen, Herr Holkreiber, es ist so toll, was wir von euch haben. Schauen Sie mal hier das Foto und wir gehen da durch und die Kinder fühlen sich wohl und die Hunde laufen oder was auch immer es ist. Und dann, wir haben ja einen großen Vorteil mit unseren Produkten, wir tun ja den Menschen etwas Gutes.
Mhm.
Und das muss man sich immer wieder bewusst sein.
Ja.
Weil dann, es gibt Branchen, da ist das wesentlich schwieriger,
klar,
sich zu identifizieren,
klar,
und auch eine Sinnhaftigkeit zu erkennen, als bei unserem Produkt.
Ja. Naja, das hat man, ich finde gerade dieses Produkt Sonne reinzulassen, Licht reinzulassen. Ja. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Licht gebraucht wie in diesen Zeiten.
Ja.
Das wird vielleicht jede Zeit für sich sagen, aber egal. Bei mir kommt das auch so vor, als ob die letzten Jahre, wir merken es ja im Coaching und anderen Situationen, du bist ja nicht alleine. Das sagen ja auch andere Leute. Die sagen es vielleicht auch nicht laut, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter merken das auch. Das geht nicht nur ihnen so, sondern es geht auch dem Chef oder der Chefin so.
Natürlich.
Also von daher glaube ich, vielleicht noch bewusster etwas für sich zu tun, noch bewusster zu gucken, welche Rituale helfen mir und welche helfen mir vielleicht nicht.
Genau.
Das ist ja auch ein Punkt,
ja,
also bestimmte Gewohnheiten auch sehr kritisch mal anzugucken und zu sagen, nee, jetzt muss ich vielleicht diesen Doom-Scrolling auf meinem Smartphone mal abstellen, weil mir das überhaupt nicht gut tut und stattdessen mal irgendwie Dalai Lama lesen oder so.
Ja.
Das ist ja einer meiner Tipps, hab ein gutes Buch auf dem Klo liegen so ungefähr, damit du wenigstens dann mal abschaltest von allem auch.
Ja.
Also das gibt's noch was, vielleicht auch noch ein Tipp für die anderen Unternehmerinnen und Unternehmer.
Also, ja, was ich gerade schon sagte, wir streben ja, als Unternehmer, glaube ich, ist ja das höchste Gut, versuchen, eine gewisse Autonomie zu erreichen. und auch nach einer sinnstiftenden Aufgabe zu suchen.
Ja.
Und wie ich gerade schon sagte, ich bin sehr dankbar dafür, dass das mit unseren Produkten, mit dem, was wir tun, gut geht.
Ja.
Aber ich glaube, man muss manchmal wirklich mal sich selber auch ein Stück weit zwingen, so jetzt nehme ich mal einen Schritt aus meinem ganzen Alltagsmüll raus und gucke eigentlich auf das, was so um mich drum zu passiert.
Ja.
Ob das Freunde, Familie sind oder eben auch im unternehmerischen Kontext. Mhm. Und ich kann es nur für mich sagen, ich mag einfach die Menschen, die hier arbeiten. Mhm. Ich mag sie wirklich.
Ja.
Ja, sicherlich den einen mehr, den anderen weniger, das ist jetzt auch klar, aber und das ist doch was Schönes. Also es ist doch ein wahnsinniges Geschenk, zu sagen, man macht mit Menschen, die man mag, denen man auch vertraut, gestaltet man etwas. Und das ist doch
klar. Aber vielleicht ist das auch einer der Punkte, sich das auch ab und zu wieder freizuschaufeln und sich das klar zu machen. Weil ich glaube auch, wenn du Unternehmerin, Unternehmer bist und hast nicht eine gewisse Menschenfreundlichkeit so ungefähr, ich glaube, dann hast du so starke Widerstände, dass du auf Dauer auch nicht klarkommen kannst.
Ich will es mal so formulieren. Ja. Ich glaube, mein Vater hat es mal irgendwann sogar gesagt. Wenn du Menschen nicht magst, dann such dir einen anderen Job, dann bist du hierfür nicht geeignet.
Ja.
Und das sehe ich genauso. Das ist für eine Führungskraft, meine ich, eine ganz wichtige Aufgabe. Ja. Und wenn ich dann den einen oder anderen dann mal so Berufskollegen sehe, die dann unter Umständen sehr zahlenfokussiert sind und nur danach führen, dann hätte ich auch Schwierigkeiten, eine Sinnhaftigkeit zu finden.
Genau, das wäre die eine Sache. Und die andere Sache in Bezug auf den Titel sozusagen von unserer Episode auch zu sagen, dann entsteht auch keine Begeisterung bei anderen.
Mhm.
So,
ganz sicher nicht.
Wenn du nicht diese die Resonanz oder Vibrations oder was auch immer hast dabei, klar. Wahrscheinlich jetzt dann auch Musiker zu sein.
Vielleicht. Und ehrlich gesagt, es darf doch auch, man darf doch auch sagen, wenn man sich selbst unsicher ist.
Ja.
Mache ich bei den Vertriebsversammlungen auch, dass ich sage, ich kann es euch nicht versprechen. Ich weiß es einfach nicht.
Ja.
Was ich euch aber verspreche, ist, wir tun alles dafür.
Ja.
Und wir arbeiten daran. Und wir arbeiten auch hart daran. Das verspreche ich euch.
Ja.
So, ne?
Also finde ich gut. Das wäre der Punkt auch aus einer gewissen Zuversicht. Wir haben ja auch, ich weiß gar nicht, ich muss nachgucken, in welcher Folge das war, hatte ich dich ja auch zitiert. Genau, Teil 1 der Episode 195, liebe Hörerinnen und Hörer, nämlich Zuversicht und Zutrauen fördern. Da hatten wir dich ja auch drin. Also Musik, Sport und so weiter hattest du ja auch schon mal für dich genannt.
Ja.
Ist, glaube ich, ist auch ein guter Part, das nochmal zusammenzufassen. Ausblick an dieser Stelle. Was steht an? Wenn ich das richtig sehe, es gibt ja verschiedene Aktivitäten, die ihr habt. Die eine Geschichte ist Vertrieb. Das ist vielleicht nochmal ganz spannend, da kurz drauf zu gucken. Was ich wahrgenommen habe, ist, ihr habt das Thema Messeauftritte sehr stark zurückgenommen.
Ja.
Ihr fahrt eine andere Strategie. Das ist vielleicht für die Unternehmerinnen und Unternehmer ganz spannend, die zuhören, im Sinne von, was für Trends und Entwicklungen sind denn da jetzt, auch im Sinne von Kundenkontakt, Multiplikatorenpflege, was macht ihr anders jetzt?
Also bei den Messen, das kann ich natürlich nur für unsere Branche sagen, das mag in anderen Branchen auch anders sein. Natürlich haben wir auch große Leitmessen in Paris, München etc. Aber aus meiner Sicht war es dann häufig jetzt so in den letzten Jahren eigentlich schon, da werden Horden dann durchgeführt, meinetwegen von Architekten geführte Touren. Und die werden so zugeballert mit Informationen und Eindrücken, dass die nachher gar nicht, also die finden den Ausgang gar nicht mehr.
Ja.
Geschweige denn, dass sie sich daran erinnern können. So.
Ja.
Und jetzt sind wir ja auch nicht das größte Unternehmen in unserer Branche, sondern gibt es ja andere, die dann auch Messestände haben, die, also man redet dann über Nachhaltigkeit und baut Messestände, die werden nachher mit dem Staplerzug klump gefahren und sind eine Halle voll, wo ich mich frage, wo ist jetzt wirklich die.
Klar.
Das ist ja nicht ehrlich.
Wenn man das ist ja dann der Scheinaufbau
sozusagen. Ja, genau, das ist Schein. Und und dazu kommt eben, dass dadurch natürlich auch die Kontakte und die Gespräche, ja, natürlich sind die auf einer gewissen Oberflächlichkeit, das bleibt ja gar nicht aus. Aber sie sind wirklich, also es ist gar nicht gehaltvoll, was da rauskommt.
So. Ja.
Und deswegen haben wir uns entschieden, wir gehen zu diesen Messen nicht mehr. Und ehrlich gesagt, sie sind ja auch wahnsinnig teuer. Also angefangen bei den Hotelkosten, wo ich mich auch manchmal fragen muss, bis eben hin zu Standkosten. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, das machen wir so nicht mehr, sondern wir machen dezentrale Showrooms. Wir haben in Metropolen, in Deutschland haben wir inzwischen Showrooms, sind glaube ich 7 oder 8, so aus dem Bauch. Und laden dort eben lokal die Menschen ein, ob es Architekten, Bauherren oder wie auch immer sind, Generalunternehmer, Wohnungswirtschaft, Wohnungsvereine. die dann dorthin kommen.
Ja.
Wir bieten verschiedene Veranstaltungen an, entweder mit Kooperationspartnern, also anderen Industrieunternehmen, wo wir also gesamte Lösungen für den Bau vorstellen zum Beispiel. Architekten können dort die Kammerpunkte zum Beispiel bekommen, also ein bisschen mehr als nur Informationen. Ja. Sondern sie haben auch in dem Sinne was davon.
Mehrwert, klar.
Ne, einen gewissen Mehrwert. Und das wird wirklich gut angenommen, weil man dann die Leute in den Showrooms hat, man kann auch Produkt zeigen, man kann auch dann anders ins Gespräch gehen und vor allen Dingen wissen dann beispielsweise jetzt die, um bei der Zielgruppe Architekten zu bleiben, sie wissen dann, okay, wenn ich mal ein Bauvorhaben habe, ich kann Bauherren hier mit hinbringen, ich weiß, welcher Mensch dahinter steht in diesem Showroom, in Frankfurt beispielsweise und kann das nutzen. Man darf sich nichts vormachen. Melle ist jetzt nicht Nabel der Welt, die gibt es ja sowieso nicht.
Wobei Autobahnanbindung
ist
schon gut, genau. Ja,
Autobahn ist super.
Flughafen ist auch nicht so weit
weg. Nein, ist auch okay. Ja. Aber trotzdem kommt natürlich ein privater Bauherr aus meinetwegen Frankfurt oder München nicht unbedingt hierher.
Oder Hamburg.
Oder Hamburg.
Ja.
So, und dafür haben wir dann eben die Showrooms dezentral und da haben eine ganze Veranstaltungsreihe jetzt geplant. Genau, und ich glaube, das wird, oder haben wir jetzt schon 2 Jahre geübt.
Ja.
Nächstes Jahr ist dann, sind wir, glaube ich, so weit, dass es wirklich dann richtig gut ist.
Cool.
Genau.
Ich packe den Link sowieso zu eurer Homepage in die Shownotes, damit die Leute einfach draufklicken können, wenn sie wollen. Wir hatten uns mal in einem anderen Gespräch darüber unterhalten, dass ja eure Produkte nicht nur für die oberen 10.000 sind, wir haben das vorhin ja schon mal kurz angesprochen, sondern auch, wie hast du das ausgedrückt, für Frau Schmidt aus Wissing. Man muss dazu sagen, dass Wissing hier um die Ecke ist, ein kleiner Ort. Ja. Das finde ich eben auch so spannend dabei. Das stelle ich mir aber fürs Marketing manchmal auch sehr herausfordernd vor, zu sagen, das kann das Stadion in Chicago sein oder Dubai oder wo auch immer. Ist auf der anderen Seite aber vielleicht auch derjenige, da sind wir wieder bei Solarlux, auch beim Namen, wo ich sage, boah, die Zeiten sind echt schwierig, lass uns mal bei uns in Wissing ins Haus investieren und wir machen ja endlich mal den Anbau, durch den wir die Lebensqualität dann nochmal erhöhen und uns wohlfühlen. Oder ich kann von zu Hause arbeiten oder was auch immer. Also das finde ich nochmal spannend, sage ich jetzt mal aus dem dir gegenüber sitzend. Das finde ich spannend, weil ich finde, ihr habt schon eine ganze Bandbreite auch.
Ja, genau, haben wir tatsächlich. Also das ist halt nicht nur für jeden privaten Bauherrn, ob jetzt in der Renovation oder im Neubau, sind unsere Produkte ein Thema, weil sie wirklich auch Mehrwert schaffen, Mehrwert auch für die Immobilie und vor allen Dingen auch Mehrwert für Lebensqualität. Ja. Das ist jetzt kein verkäuferisches
Gewächs. Nee, aber wir haben es ja erlebt in der Pandemie. Die Leute sind ja viel stärker auch wieder zu Hause. Aber zu Hause wird ja nicht größer. Nur weil du dann von zu Hause arbeitest, hast du ja nicht mehr Platz.
Genau.
So, und das sind ja so Punkte, wo ich auch denke, ja, da würde ich heute auch wirklich nochmal drüber nachdenken und sagen, wie kann ich das erweitern? Ja. So. Also insofern, die Bandbreite finde ich spannend, aber bis hin dazu auch zu sagen, sozialer Wohnungsbau oder was auch immer.
Also das ist eben einmal der private Bauherr, der eben... keine Ahnung, dann es gibt ja die absurdesten Preise auch für Villen, in denen dann da sind wir vertreten, aber natürlich sind wir auch in einem Haus vertreten aus den 60ern, was renoviert wird durch die zweite Generation oder sowas. Ne? Ja. Also das ist wirklich von bis. Und genau im sozialen Wohnungsbau sind wir auch tatsächlich viel vertreten. Da geht es dann eben häufig um so Themen wie Schallschutz beispielsweise oder eben auch Teil der energetischen Sanierung. Weil wir ja durch unsere Elemente einen gewissen Klimapuffer zum dahinterliegenden Gebäude schaffen. Genau, und insofern ist das schon die ganze Bandbreite. Mhm. Aber man muss auch sagen, durch die aktuelle Situation am Wohnungsmarkt, das geht natürlich auch nicht spurlos an uns vorbei. Das wäre jetzt auch gelogen. Ne?
Gut, aber auch da ist es ja gut, ich sag mal, solide finanziert zu sein.
Ja, das ist
so, das gibt eine gewisse Ruhe. So, aber klar, dann wird es ja auch, dass, ich sag mal, produziert wird an der Stelle. Was tut ihr für euch selbst? Vielleicht nochmal 2 Sachen. Was war mir aufgefallen für euch und für andere? Stars for Free für diejenigen im Osnabrücker Raum am 7.9., das ist schon sehr bald. Also wir werden den Podcast ruckzuck veröffentlichen, damit dann auch die Leute drüber erfahren. Das ist eine Veranstaltung übrigens mit Marc Rausch und L&T zusammen.
L&T, genau. Weil Marc mich mal irgendwann ansprach und gefragt hat, Mensch, kannst du dir das vorstellen?
Ja.
Und ich habe so, auf jeden Fall.
Ja.
Das war dann auch sofort, per Handschlag war das klar, sag ich mal. Und da ist er, glaube ich, ähnlich wie ich, dass wir, wenn wir uns dann die Hand geben, erzählt das auch.
Ja, okay, aber man findet den Hinweis darauf bei euch auch auf der Internetseite. Ja, auf der
Homepage, genau.
Genau, 7.9., das ist vielleicht eine Geschichte. Und ganz anders fürs Fachpublikum, ihr macht wieder, wie in jedem Jahr, Architektur im Foyer.
Ja, genau.
Und zwar, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, korrigiere mich an der Stelle, am 19. und am 20.
Richtig, Donnerstagfreitag.
Und
September.
September, richtig. Das ist etwas, ich war ja auch schon mal da, also Hut ab, da kommt schon auch durchaus Da kommen Preisträger,
ja.
Also Architekten,
ja.
Auch aus der ganzen Welt. Und ich glaube, ihr habt jetzt auch jemand, zum Beispiel aus Tokio.
Ja, genau.
Ja.
Genau, wir haben, also diese Veranstaltung ist eigentlich zweigeteilt. Mhm. Es geht zum einen um einen Award, der dort verliehen wird durch eine polnische Stiftung oder Organisation. Ist keine Stiftung, ist eine Organisation. Mhm. Die sponsern wir seit vielen Jahren inzwischen. Das ist der erste Tag, wo Produkte oder Projekte eingereicht werden aus der ganzen und wirklich aus der ganzen Welt.
Ja.
Und gleichzeitig ist dann donnerstags und dann eben auch freitags vor allen Dingen sind dann Vorträge.
Mhm.
Und genau, wir haben also jetzt Okada da, das ist ein Architekt aus Tokio.
Mhm.
Aus Helsinki haben wir einen Architekt, natürlich aus Deutschland, Berlin, aus Barcelona, aus Wien. Und das ist dann schon so das Who is Who der Architektur, das kann man schon sagen. Und das ist natürlich für uns, das ist zum Beispiel, wenn wir darüber sprechen, was motiviert einen, da fragt man sich dann schon, boah, jetzt kommen die hier nach Melle zu uns ins Foyer, also auf den Campus,
in
unseren Showroom, das Foyer, und stellen dort ihre Projekte und ihre Art des Denkens und Handelns vor.
Mhm.
Und das sind ja schon auch wirklich Menschen, die sich viele Gedanken machen dabei. Und das ist schon ein ganz krasses Gefühl.
Ja gut, aber das ist dann auch jedes Mal ja eine Art gute Infusion.
Voll.
Wo man sagen kann, Stichwort Innovation auch, boah, was passiert denn da? Und wie werden Materialien anders verwendet oder.
Ja.
Klar ist irgendwie heute noch zur Morgentasse in einem spanischen Architekturmagazin auch irgendwie innovative Verwendung wieder von Materialien, wo ich mir auch dachte, boah, das ist ja... Es ist ja so viel los in dem Bereich.
Irre.
Also insofern das vielleicht auch für diejenigen, die sich noch nicht angemeldet haben und Architekten sind.
Lohnt sich wirklich. Das ist
eine coole Nummer.
Ist inspirierend.
Absolut. Genau. Stefan, wir sind, wenn ich auf die Uhr gucke, wir sind ziemlich gut in unserem Zeitrahmen drin. Wir werden ihn nicht sprengen, denn wir können lieber noch mal ein Update machen bei Zeiten, aus meiner Sicht sehr gerne. Ganz herzlichen Dank, dass wir die Folge 200 sozusagen zusammen feiern können. Das tun wir jetzt gerade.
Vielen Dank, Burkhard.
Sehr gerne. Und ich würde sagen, demnächst mehr. Ne?
Sehr gerne. Nochmal vielen Dank, dass du nochmal an mich gedacht hast, vor allen Dingen 200 Folge.
Ja.
Das ist natürlich schon eine Ehre.
Kann man nicht mehr können.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Danke, dass du da warst.
In dem Sinne, tschüss.
Ciao.
Ja, soweit mein Gespräch mit Stefan Holtkreife von Solarlux. Nutzen Sie auch die Anregung aus dieser Episode, der Jubiläumsfolge Nummer 200. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!